Die Weltmacht Convenience, sage ich immer, die bestimmt neben dem, dass jeder als Homo economicus natürlich abwägt, inwieweit er auch Zusatzleistungen bezahlen muss, wie ein breites Sortiment, wie ein tolles Ambiente etc. Und das ist auch das Faszinierende am Handel. Es ist nie was in Stein gemeißelt. Jeden Morgen entscheidet der Kunde neu.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Josef St. Johanser war bei uns. Langjähriger Rewe-Vorstand, langjähriger HDE-Präsident, HDE-Ehrenpräsident und last not least Präsident unserer IFH-Förderer. Mit 100 Jahre Rewe-Pets haben wir auf ein wahrlich stolzes Jubiläum zurückgeblickt und haben über die Veränderungen gesprochen, die der Handel und insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel in den Jahren durchlaufen hat. Josef hat in zahlreichen Ämtern vor allen Dingen immer die Verknüpfung zwischen Politik, Handel und Vorschau vorangetrieben. Was ihn antreibt, dies als Präsident der IFH-Förderer immer noch aktiv mitzugestalten, hat er uns natürlich auch verraten. Aber natürlich haben wir auch wieder den Blick nach vorne gerichtet. Wie sieht der Lebensmittelhandel in 11 Jahren aus, wenn Petz sein nächstes Jubiläum feiert? Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumlichkeiten begrüßen darf. Josef St. Johanser ist bei uns, Mitinhaber von Rewe Pets, Ehrenpräsident des HDE, langjähriger Rewe-Vorstand und last not least Präsident der IFH-Förderer. Herzlich willkommen, Josef.
Ja, herzlichen Dank, lieber Kai. Ich komme gerne, bin hier gerne in den Räumen vom IFH, nicht nur Gast, ich bin ja nun auch Mitakteur und freue mich, hier zu sein.
Ja, Mitakteur seit vielen, vielen Jahren und ich habe ja dann deine vielen Aufgaben, die du teilweise ja immer noch hier dann innehast, gar nicht alle erwähnt. Wir werden wahrscheinlich niemand finden hier von unseren Zuhörern, der dich nicht kennt, aber für diejenigen, die dich nicht so gut kennen, was sollte man über dich wissen, bevor wir gleich in viele spannende Themen einsteigen?
Ja, im Telegram-Stil hast du es ja schon gesagt. Gut, ich bin mittlerweile ein Dreivierteljahrhundert alt, habe dann nach Abitur Bundeswehr studiert hier in Köln, in der Tat, an dem Handelslehrstuhl bei Sundorf und Klein-Plengers. Also insoweit verbindet mich das hier zum IFH besonders. Bin dann ins elterliche Unternehmen, dann zur Rewe, war dort 25 Jahre in führenden Positionen, die letzten knapp 10 Jahre als Vorstand. Und dann kam zwischendurch auch noch der Ruf von Berlin zum Präsidenten und HDE-Präsident war ich dann in der Tat 16 Jahre und die spannende Zeit der Politik wurde dann sehr bereichert durch die Mitgliedschaft im BDA-Präsidium als Vize-Arbeitgeberpräsident, was ich dann auch bis vor 2 Jahren noch ausgeübt habe. Also insoweit sowohl eine Manager als auch Unternehmer und dann politische Laufbahn oder Engagement, das ist so ein bisschen lebensbestimmend. Und die Kernfrage ist ja, warum IFH immer noch dabei? Ja, weil ich glaube, dass das wissenschaftliche Fundament, der akademische Teil des Handels enorm wichtig ist. Und daher ist es mir auch eine Freude, dass ich dann hier in diesen Räumen interviewt werde oder diesen Podcast machen darf. Und ja, das Ganze auch einrahme. Das ist also tiefe Überzeugung.
Ja, also große Jubiläum, du persönlich 75 Jahre, aber dann auch Petz 100 Jahre. Das ist ja dann auch eine enorme Leistung, ein Unternehmen über so einen Zeitraum dann zu entwickeln. Und da gehen wir auch gleich hier noch mit ein. Der Tag könnte heute ja nicht besser gewählt sein. Wir treffen uns morgen Abend schon am Vorabend des Handelskongresses wieder in Berlin. Ja, der Handelskongress, den du sagtest, ja 16 Jahre dann auch als HDE-Präsident eröffnet hast, ist ja doch immer noch was ganz Besonderes, dann auch für die Branche, wo sie ja alle zusammenkommen. Und ich glaube, ein guter Zeitpunkt, um auch dann nachher nochmal deine Einschätzung einzuholen, wie du den Handel aktuell siehst mit den Entwicklungen. Aber lass uns nochmal zurückgehen, das interessiert mich natürlich schon. Du hast es erwähnt, du hast ja zusammen mit Professor Reinhardt, der in der nächsten Folge zu Gast sein wird, wieder hast du ja die IFH-Förderer, hier unseren gemeinnützigen Part ja weiterentwickelt, hier als Tandem, wenn man so will, mit der GmbH. Wie ist so dein Eindruck jetzt von der Relevanz von so einer Institution hier über diesen langen Zeitablauf hinweg? kann man sagen, gut, sie wird vielleicht jetzt doch sukzessive durch gute Händler dann nicht mehr so wichtig, weil ja Händler jetzt doch gelernt haben, glaube ich, über den Zeitraum auch mehr mit Daten selber zu machen, stärker selber auch in die Zukunft zu schauen. Oder ist es so, dass man sagt, gut, die Entwicklungen sind aber inzwischen so kontrovers und so schwierig zu prognostizieren, dass es gerade erst recht wichtig ist, dass man mit wissenschaftlichem Sachverstand da an die Sachen rangeht?
Ja, letztes glaube ich bestimmt, weil die Entwicklungen sind immer noch sehr vielfältig, hochdynamisch und ein einzelner Händler sowieso, Mittelständler oder auch große Unternehmen, selbst die, die weltweit agieren oder jetzt nur im Internet, also nur wie Amazon im Schwerpunkt Distanzhandel machen, den gab es ja früher auch, darf man nie vergessen, ja, die großen Versandhäuser. Also ganz neu ist das nicht. Und wer Versandhandel oder Distanzhandel zu dem stationären Handel ist immer ein Thema, was hin und her geht. Also wechselseitige Befruchtung oder wie auch immer Entwicklungen sind. Ich glaube, dass es ohne wissenschaftliche Grundlagen nicht ausgeht. Und das ist auch das, was mich an das IFH so bindet, auch das der Lehrstuhl und das, was Köln als Universität leistet, ist schon State of the Art, wenn man das auch im internationalen Vergleich sieht. Ich erlebe es ja auch an den Studien, an den Ergebnissen, dass man wirklich immer eine Nasenlänge voraus ist oder zumindest in die Richtungen forscht, in die der Handel sich entwickelt. Und das ist, wenn ich das jetzt aus der HDE-politischen Sicht sehe, auch dann mein spontaner Wunsch damals gewesen, eine nähere Verbindung von Politik und Wissenschaft, Handelswissenschaft zu bringen. Ja, man kann dann sagen, dass IFH, auch mit dem, was die Förderer machen, ist das eine Art Grundlagenabteilung, wie sie ja andere große Wirtschaftszweige haben. Ich denke nur an das IW. Ja, und auch wenn ich die großen Wirtschaftsorganisationen, Verbände sehe, die haben immer etwas im Hintergrund an wissenschaftlichem Fundament. Und wir Händler sind auch bescheiden und sagen, wir sind jetzt nicht so vermessen, ein Gebilde wie das IFW zu pushen oder IW. Insoweit ist das, glaube ich, eine gute Balance. Und da bin ich natürlich mit dir und auch mit Werner Reinhardts, mit Professor Reinhardts schon über ja, fast 20 Jahre im engen Austausch und gedeihlich unterwegs. Und das, was mich auch im HDE getrieben hat, nämlich, dass alle wichtigen Player des Handels an einen Tisch müssen, nämlich in den HDE-Vorstand, ins Präsidium. So war das auch die Kernbotschaft hier im IFH, dass bei den Förderern im Präsidium die Top-Player sitzen. Und alle, nicht alle, aber wechseln doch. Die großen Unternehmen haben Sitz und Stimme in dem Kreis. Und umso wichtiger ist, dass wir das Thema weiter treiben. Also wir IFH.
Ja, also ich kann an der Stelle schon mal sagen, vielen Dank auch für dein großes Engagement an der Stelle. Und es ist natürlich auch Ansporn, immer diese Relevanz hier sich zu erhalten. Letzte Woche beim Tag der Wettbewerbsfreiheit durfte ich ja beispielsweise hier ein Gutachten vorstellen zur doppelten Preisauszeichnung, was wir hier von der Kundensicht mal aufgebohrt haben. Das ist ja was, was wir immer hier versuchen, auch in die Diskussion mit einzubringen. Dieses Denken vom Endkunden her und was bewirken wir in dem Fall auch mit Regulatorik, wenn wir Sachen gut meinen, aber vielleicht dann genau das Gegenteil dann auch bezwecken. Du hast den Onlinehandel, der sicherlich eine der prägendsten Entwicklungen ist, jetzt auch in der Handelslandschaft erwähnt. Aber in der Kategorie, für die du ja ganz besonders stehst, für Lebensmittel, weil da hast du ja gleich mindestens zwei Hüte hier aufgehabt in der Vergangenheit als Rewe-Vorstand, ja, aber auch als Mitinhaber von Rewe Pets. Ich finde aber generell, das mache ich auch in anderen Kategorien hier deutlich, ich finde, dass sich ein Lebensmittelhandel ja unglaublich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ich denke immer so zurück an meine Jugend, die auch schon unerfreulich weit zurückliegt. Aber wenn ich da samstags hier einkaufen gehen musste für meine Eltern hier zum Pfannkuch, den es ja auch schon lange nicht mehr gibt, das waren ja noch Läden, die waren eng. Du hattest lange Schlangen hier gehabt, du hattest kein vernünftiges Frischeangebot. Also Lebensmittelhandel hat sich ja schon, meine Theorie ist, weil wir da diesen enormen Wettbewerbsdruck haben, diese Wettbewerbsintensität haben, hat sich ja doch enorm entwickelt. Auch für euch doch sicherlich, auch mit den eigenen Märkten ja dann immer auch die Anforderungen echt vor der Welle zu schwimmen.
Das ist, vor der Welle ist ein guter Begriff. Mein Vater, der hat dann, nachdem das Unternehmen schon fast 50 Jahre alt war, also mit ja früher Milchladen an der Ecke und dann Tante Emma Läden oder SB-Märkte nannten sich die dann. 1956 wurde der erste Selbstbedienungsladen in Deutschland, also nach amerikanischem Vorbild, dann eröffnet. Und mein Vater war einer der ersten Pionier, auch in seiner Jugendzeit bzw. seiner Soldatenzeit war er Pionier. Und das irgendwie hat sich das auf das Unternehmen immer ausgewirkt, mit der Nase vorne zu sein, was die Entwicklungen anging. Und Mitte der 60er Jahre kamen die Verbrauchermärkte. Und dann ging es auch darum, bleiben wir klein, also in dem Format 100 Quadratmeter, 200 Quadratmeter Maximum. Das waren ja die vielen Edekaner und Revianer, die bis dahin eher nur diese Kategorie kannten. Und dann kam der Sprung in die größere Fläche. 600, 700 Quadratmeter war damals schon groß. Also Mitte 60er, 68 haben wir dann den ersten Markt eröffnet. Und dann auch den Fantasienamen Pets gebildet. Also das Symboltier Bär war dann schlagkräftig gegen Rewe gesetzt. Also Rewe war damals verstaubt und eben Tante Emma. Ja, und dann gab es ja auch den Begriff, alle lieben Tante Emma, nur keiner geht hin. So, und das war sozusagen die Zäsur und der Impuls, dass jetzt gerade wir aus der Familie heraus das Unternehmen mit großem Herz weitergetrieben haben. Mein Bruder maßgeblich, der Vertriebsmann, auch der Architekt, der dann mehr vor Ort war und das Unternehmen dann auch in die Expansion getrieben hat. Aber alles, wie gesagt, im Gleichklang mit der Entwicklung der großen Rewe, immer parallel zu denken mit der Schwestergenossenschaft Edeka, die ja wir beide, also Rewe und Edeka, heute den Markt besetzen mit Selbstständigkeit, genossenschaftlichem Prinzip. Große Serviceorganisation als Kopforganisation. Ohne das wären die Händler, auch wir konkret, nicht überlebensfähig. Weil die Filialisten, die früher da waren, wozu auch bei der Rewe Minimal, Stüsken, HL und wie sie alle hießen, Tengelmann natürlich ein großer Player, sind alle weg. Außer inhabergeführte Unternehmen wie die Schwarzgruppe oder die Aldi-Unternehmen. Beide werden getrieben, sind nicht börsennotiert, also nicht finanzgetrieben, sondern sehr stark unternehmerisch getrieben. Die Metro mittlerweile ja verschwunden im Handel, ja, also zumindest im Retail. Und die Märkte sind ja alle aufgesogen worden, praktisch von den bald großen Organisationen Rewe, Edeka.
Werbung.
Schön, dass ihr Josef und mir bis hierhin so aufmerksam zugehört habt. Audio hat eben etwas Fesselndes. Und genau dieses Potenzial zeigt auch die neue Studie Audio Advertising 2025 von unserer Tochter IFA Media Analytics und Media Central, dem unabhängigen Lösungsanbieter für crossmediale Angebotskommunikation. In der Studie erfahrt ihr, welche Audioformate wirklich wirken, wie verschiedene Zielgruppen hören und warum emotionales Storytelling gerade in der kalten Jahreszeit besonders stark performt. Die Studie ist kostenlos, also perfekt für alle, die Marketing, Media oder Handelskommunikation verantworten. Ihr findet die Studie unter www.media-zentral.com/aktuelles/marktforschung oder bei uns im IFH-Shop und natürlich verlinkt in den Shownotes dieser Folge.
Werbung Ende.
Ja, du sprachst jetzt ja schon die großen Player an. Jetzt wird das ja von manchen auch als Gradmesser hier genommen, dass man sagt, gut, da gibt's nur noch so ein Oligopol. Die machen sich ja vielleicht sogar die Taschen dann auch voll. Und auf der anderen Seite muss man sehen, das sind ja hoch wettbewerbsfähige Organisationen, die sich ja belauern, glaube ich, bis zum dort hinein und die sich gegenseitig dann auch im Wettbewerb immer anspornen um bessere Konzepte. Weil wenn ich mir jetzt mal anschaue, weggehen von der Rewe, da gehen wir gleich drauf ein, du hast ja gesagt, was du oder was ihr auch getan habt, damit die nicht mehr so verstaubt wirkt. Markenbildung klang ja eben schon an. Aber auch wenn wir uns die Discounter anschauen, da gab es ja ein enormes Trading-up, wenn man da zurückblickt, da vor 10, 15, 20 Jahren, wie da ein Discounter hier aussah. Auch die zwingen euch sowohl als Pets als auch als Rewe ja dazu auch immer besser zu werden.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn ich mir heute moderne Märkte ansehe, wir haben gerade in den letzten 2 Wochen 2 große Flächen, eine ganz neu dazu, eine nach langem Umbau neu gestaltet auf etwa 2.500 Quadratmeter. Das ist auch das Standardmaß, wo wir dann Lebensmittel absolut im Schwerpunkt haben und auch in der Tiefe des Sortiments präsentieren. Das ist schon faszinierend, welche Sortimentsbreite, Tiefe und vor allen Dingen, was auch digital geführt dahinter steht. Ja, einmal, dass das Sortiment immer ausgefeilt wird auf den Standort. dass natürlich die automatischen Bestellrhythmen eingehalten werden beziehungsweise ausgelöst werden, dass wir Self-Scanning-Outzonen haben, dass wir Abholservice haben, was auch ein sehr stabiler, guter Trend ist. Wir machen auch Belieferungen, aber das ist eher das kleine Pflänzlein, das gilt aber in der Aktion wirklich eher als Abrundung des Angebotes, dass man mit der Händlermarke Rewe voran oder auch der Inhabername dazu, also Rewe Pets oder Rewe Schneider, wie auch immer, dass wir die Markenstärke herausstellen und Service anbieten. Und natürlich Convenience. Die Welt macht Convenience, sage ich immer. Die bestimmt neben dem, dass jeder als Homo economicus, das Modell wird ja immer gerne angefeilt, aber es ist trotzdem permanent und immanent vorhanden, weil jeder nach seinem Vorteil sucht, das natürlich abwägt, inwieweit er auch Zusatzleistungen bezahlen muss, wie ein breites Sortiment, wie ein tolles Ambiente etc. Und das ist auch das Faszinierende am Handel. Es ist nie was in Stein gemeißelt. Jeden Morgen entscheidet der Kunde neu. So, das ist eigentlich das, was mich auch treibt, auch mit dem Blick, dem geschärften Blick auf die Handelsszene heute, dass ich nie was in ein Dogma gieße und sage, ja, wir werden in 10 Jahren 10% Online-Lebensmittel verkaufen. Bin ich nicht überzeugt. Und wenn, da können wir es ja sehen, ob sich das so entwickelt. Und dann reagiert man. Ja, und das, was du sagst, was die Discount-Welt angeht, ja, wenn ich die Kostenstrukturen eines Discounters von früher, von vor 20 Jahren ansehe, zu heute, dann ist das minimal das Doppelte an Margenschwund oder an Kostensatz. Demzufolge muss die Marge auch höher sein. Das heißt, mit mehr Leistung steigt natürlich auch die Margenanforderung. Natürlich haben wir einen harten Wettbewerb im Preis, harten Kampf um günstigste Einstandspreise. Das wird ja auch so proklamiert, auch in der Öffentlichkeit, in der Politik, bis hin zu Wissenschaftlern, die dann meinen, ja, das Oligopol ist sozusagen der Tod des Wettbewerbs. Ich sehe das genau andersherum. Also das Oligopol, da gibt es auch wie viele andere Beispiele, ist eher ein Treiber von Wettbewerb. Das Entscheidende ist, auch innerhalb des Oligopols gibt es ja Wettbewerb. Also Penny zu Rewe oder Netto zu Edeka oder Kaufland zu Lidl, die kannibalisieren sich ja unter einem Dach. Und die haben auch unterschiedliche Einkaufsabteilungen und Leute, die sich um Sortiment und Einkaufspreise kümmern. Das ist ein bunter Reigen. Und das Argument, ja, es gibt dann immer weniger Lieferanten, weil die bösen Einzelhändler alle erpressen, dass sie nachher nur noch mit wenigen Anbietern zu tun haben. Stimmt auch nicht. Wie viele Startups entstehen fast täglich in der Lebensmittelbranche? Wenn Sie wieder Convenience-Produkte sehen, wenn Sie ans Regal gehen, dann sehen Sie, mit welcher Breite und Qualität Sortiment angeboten wird. Also da bewegt sich vieles. Und am Ende sage ich auch aus der langen politischen Erfahrung und auch sehr engen Zusammenarbeit mit dem Kartellamt. Der Präsident Mundt ist ja lange dabei und heute immer noch dabei und ist für mich auch der scharfsinnige Denker in diesen Kategorien, wo ist Wettbewerb gefährdet und wo nicht. Und es sind immer wieder die Veröffentlichungen, gerade des Kartellamtes. Also es gibt zwar Monopol im Lebensmittelhandel, aber es gibt genügend Wettbewerb. Und es gibt vor allen Dingen zum Kunden hin immer mehr Leistung. Und das ist eigentlich das Credo.
Da waren jetzt so viele Verweise, Dankeschön, Josef, hier zu aktuellen wettbewerbspolitischen Themen drin, was wir da nochmal in den Shownotes auch verlinken würden. Auf den Tag der Wettbewerbsfreiheit fand gerade letzte Woche statt, haben wir diese Themen, die du angerissen hast, hier auch teilweise sehr intensiv diskutieren können. Und da sieht man immer wieder, wie viel Lüte du hast, wie viel Blickwinkel du auf den Handel hast und dass du auch immer, und das zeichnet dich, glaube ich, stark aus bei aller Geschichte, auch immer nach vorne hier schaust. Wir haben jetzt schon die Perspektiven so ein bisschen hin und her geswitcht. Aber wir wollen ja nicht vergessen, und du hast mir eine wunderbare Festschrift hier dann auch überreicht, 100 Jahre Familienunternehmen Pets. Das ist ja tatsächlich auch ein stolzes Jubiläum. Das werden wir bei den IFRA-Förderern hier ja hoffentlich mit deiner aktiven Unterstützung im März 2029 ja dann erst schreiben. Also ihr seid uns da jetzt 4 Jahre voraus. Aber lass uns dann nochmal zurück. Du hast jetzt schon viele Meilensteine genannt, also Selbstbedienung sicherlich so ein Punkt. Wo siehst du noch so Meilensteine? War das dann vielleicht auch noch ein so Moment, wo man ja gesehen hat, Aldi hat ja ein bisschen Vorsprung gehabt auf der Zeitschiene im Vergleich zu Lidl, wo wir gemerkt haben, das Discount-Konzept greift doch sehr, sehr stark auch rein. Dann vielleicht auch das Thema Online, wo wir ja viele Bemühungen, da seid ihr mit Rewe auch sehr weit vorne mit den Zustelldienst, mit Rewe Express, auch mit anderen Themen. Was waren vielleicht noch so, wenn wir erst einmal in den Rückspiegel hier schauen, was waren aus deiner Sicht jetzt noch so weitere Meilensteine? Die ersten 50 Jahre gingen relativ schnell bei dir, aber vielleicht war da auch noch was dabei, was du erwähnen willst.
Ja, als Kind habe ich natürlich den Handel erlebt am Mittagstisch oder im Alltag. Man muss natürlich mithelfen, früh schon, also Stichwort Kinderarbeit. Also das war nicht unpopulär damals. Meine Brüder und ich, wir haben dann wirklich schon als Jugendliche dann kräftig mitgearbeitet, also auch Ware ausgefahren. Da gab es dann damals auch schon Zustellungen. So hat man natürlich um den Kunden geworben. Dann dieser Wechsel von der Bedienung zur Selbstbedienung. Wir nannten das übrigens früher Freibarladen. Das war eine Übersetzung, weil der Kunde konnte reinkommen und konnte frei wählen, ob er selbst ans Regal geht mit dem Korb oder ob er sich bedienen lässt. Das war noch so ein Übergang, weil die Kunden erst misstrauisch waren und sagten, ja, kann ich mir wirklich frei wählen am Regal und die Ware in meinen Korb legen. Ganz interessant, wie also das Bewusstsein sich beim Kunden dann verändert hat. Und das ging aber dann relativ schnell, weil die Kunden dann gesagt haben, ja, also ich gehe dann lieber doch allein durch den Laden und kaufe das ein, was ich will und nicht von der Inhaberin oder von einer Verkäuferin dann bestimmt bekomme, was ich kaufen soll. Also dieses Wechselspiel war aber in den Jahren, ja, bis so 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre, weiß ich, kam der Discount auf, Aldi ja auch schon in den Ende 50er. Dann, weiß ich, in unserem beschaulichen mittelgroßen Städtchen Wissen, gab es den ersten Discounter 1962. Und ich weiß noch, ich habe am Mittagstisch dann, ja, geweint oder mit die Sorge getragen, ja, was passiert denn mit unserem Lebensmittelladen, wenn der Discounter so hart die Preise setzt? Aber wie das immer so ist, in der Entwicklung der Wohlstandsgesellschaft wurde ja der Konsum damit demokratisiert. Das muss man ja so sehen. Und das hat ja dann große Schritte gemacht. Das heißt, die Wohlfahrt und der Wohlstand in der Bevölkerung wurde vom Handel aus meiner Sicht in Deutschland exzellent bedient. Also natürlich durch die Pioniere Discount, Aldi, zweifellos großartig für den Impuls, dass es Discount überhaupt gibt in der Form und natürlich dann in der weiteren Folge die Player, die heute ja noch im Markt sind und die uns jetzt Vollsortimenter natürlich immer schön auf Trab halten. Sie selbst ziehen nach, aber wenn man heute in einen Discount geht, es gibt eben nicht mehr den Hard-Hard-Discount, aber es gibt immer noch den deutlichen Unterschied zwischen der Discount-Vertriebsform und dem Supermarkt. Und interessant, man sah es in der Corona-Zeit, da war klar der Gewinner das Vollsortiment. Und dann ging das wieder zurück. Das war dann auch in der Preisentwicklung so, nach Corona, mit Corona, sprunghafte Steigerung der Lebensmittelpreise, vor allen Dingen auf der Rohstoffseite. Es gab natürlich in den Corona-Jahren auch Aufwind, was die Marge anging, aber dieser Aufwind ist nur noch ein laues Lüftchen, kann man sagen. Also wir sind alle wieder auf dem Boden der Tatsache. Was die Margen, also Bottomline-Margen, Lebensmittelhandel angeht. So, und deswegen ist auch die öffentliche Diskussion auch viel von Politik, Verbraucherschutz aus bestimmten politischen Ecken eigentlich irrational, dann zu sagen, ja, die Lebensmittelpreise sind hoch und die Einzelhändler machen sich die Taschen voll. Die Margen sind wieder im Normalniveau und wir brauchen Marge, um zu investieren. Und das ist immer mein Credo, Investitionen anständig Mitarbeiter bezahlen und die Vorstufe, also Lieferanten bis zum Erzeuger. Dafür bildet sich dann auch gerade jetzt der höhere Preis im Lebensmittelhandel ab.
Du hast ja viel dafür getan als HDE-Präsident, dass auch der Handel stärker Gehör findet in der Politik. Jetzt, wenn man so deinen Ausführungen aufmerksam lauscht, könnte man das Gefühl haben, das ist noch nicht so ganz gelungen, immer diese doch teilweise sehr komplexen Sachverhalte, wie wird eigentlich so ein Preis gebildet, wie wird eine Marge gebildet, gibt es so ein Thema wie, das finde ich auch so ein absolutes Unwort, aber wir haben viele Interviews auch dazu geführt, die angebliche Gierflation, also da werden ja dann schnell Begriffe auch in den Raum geworfen, hat nicht immer das Gefühl, dass die Position des Handels dann in der Öffentlichkeit so gut verstanden wird. Und auf der anderen Seite werden wir sehen, auch jetzt wieder beim Handelskongress ist unter deiner Regie ja auch immer gelungen, wenn wir da den Bundeskanzler hier auch da haben, mehrere Minister. Also man hat ja schon auch das Gefühl, dass man da durchdringt. Das ist so ein bisschen ambivalent jetzt, dass man sich Gehör bei der Politik, ja, nein. Wie würdest du das beurteilen? Schaffen wir das als Händler da über die Organisation wirklich uns Gehör zu verschaffen?
Ja, erstmal deine Frage und die Kommentierung schon sind sehr treffend. Also wir haben sicher einen großen Schritt getan in der Zeit der letzten 10, 15 Jahre, dass wir aus zwei großen Handelsverbänden immer noch diese BGA, also Bundesvereinigung der großen Händler, man nannte das früher so den Karstadt-Verband, ja, alle wissen, Karstadt existiert nicht mehr. HDE wurde immer so als Metro-Verband verspottet. Das ist ja alles Geschichte. Also insoweit bin ich schon froh, dass wir das in einer guten Art jetzt rein verbandstechnisch zusammengeführt haben. Und wir haben dann drei große Säulen gepusht. Und Stefan Gent, darf ich da nie unerwähnt lassen, ist ja jetzt noch Hauptgeschäftsführer. Und wir haben 15 Jahre Seite an Seite dafür gekämpft, dass wir die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit mehr auf den Handel richten mit seinen Belangen und auch Leistungen. Und haben dann einen Verband gegründet, alle wichtigen Player an den Tisch geholt, alle großen Händler sind Mitglied. Und wir haben drei Säulen. Das ist die Säule Service, also dass wir mit vielen Serviceeinrichtungen des HDE, vor allen Dingen in der föderalen Gliederung auf der Landes- und Regionalebene, Leistung bringen, Beratungsleistung, Unterstützung etc. Das ist das große Netzwerk. Das zweite große Netzwerk ist, oder nicht Netzwerk, sondern große Säule, die würde ich fast an die erste Stelle setzen. Wir sind Tarifträgerverband für über 3 Millionen Beschäftigte. Auch in föderaler Gliederung, aber der HDE hat ein eigenes Mandat. Und viele, viele Gespräche, die ich auch mit der Verdi-Spitze geführt habe, auch vertrauensvoll, natürlich streitig und sehr stark auch mit dem BMS und mit dem Wirtschaftsministerium und immer wieder gesagt, wir haben Kernthemen, gerade wegen unserer großen sozialpolitischen und tarifpolitischen Aufgabe. Und die dritte Sache ist natürlich die Politikberatung schlechthin auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. Und ich bin insoweit natürlich optimistisch, aber auch Realist und sage, wir sind noch nicht da, wo wir von der Bedeutung her hin müssten. Also wir Handel, wir Dienstleistung. Man kann sagen, der tertiäre Wirtschaftssektor, bei dem der Handel die größte Rolle spielt. Dass wir in den Top 5 der Wirtschaftsverbände etablierter sind. Auch über die BDA ist da vieles gelungen, wo ich, glaube, 12 Jahre im Vizepräsidium war. Jetzt auch mein Nachfolger Alexander von Breen dann den Platz eingenommen hat. Aber dass wir mehr insistieren und der Politik und Öffentlichkeit klar machen, dieser Dienstleistungssektor, Handel im Kern, muss wesentlich mehr Bedeutung in der Rechtsetzung, in der politischen Arbeit haben. Wir haben schon so Themen gestreift, dass enorm interveniert wird in Preissetzung.
Josef, ja, wir sehen uns ja, wie gesagt, morgen Abend schon dann im Journalistenclub, dann auch bei Springer zu einem traditionellen Vorabendevent zum Handelskongress. Und da wird ja dein Nachfolger als HDE-Präsident, Dr. Alexander von Breen, den wir ja hier in unserer Jubiläumsfolge hatten, Folge 100, werden wir auch verlinken in den Shownotes, und wird ja dort die Forderungen des Handels an die Politik ja kurz und prägnant dann zusammenfassen. Auf dem Handelskongress hast du es ja auch immer dann auch die Forderungen hier wiederholt. Es ist ja dann auch eine gute Gelegenheit. Wenn du dich aber jetzt mal beschränkst auf deine Rolle jetzt als Komplementär von Rewe Petz, was erwartest du dir von der Politik eigentlich? Ich habe jetzt viel rausgehört, einfach weniger Regulatorik, den Markt machen lassen, euch machen lassen. Hast du darüber hinaus Erwartungen, wie die Politik euch unterstützen kann? Oder halt, wenn sie euch nicht reglementiert, nicht in die Speichen reingreift, dann ist schon gut genug?
Ja, ich bin der Überzeugung, wir haben schon einen sehr guten Gesetzesrahmen. Gerade das deutsche Recht ist ausgefeilt, auch gerade über UWG, auch durch die Überwachung von UWG, durch die Wettbewerbszentrale. Das Kartellamt nehme ich für das GWB als sehr, sehr kompetent und umsichtig ein. Insoweit sage ich zur Politik bitte nicht noch mehr Gesetze und auch nicht die vielen Forderungen aus der EU einfach unkritisch übernehmen, weil es geht ja ins Kaufrecht, Umtauschrecht und oder Möglichkeiten innerhalb des Geschäftsverkehrs dann noch weitere Schutzzäune zu bauen für den Verbraucher. Da glaube ich, kann man Einhalt gebieten, indem man Realismus wahrt und sagt, ich muss immer schauen, wie der Nutzen wirklich rauskommt oder wie hoch der Nutzen ist, um dann die Rechtsdurchsetzung darauf aufzusetzen. Insoweit auf ein Kernthema, was ja auch Alexander von Breen und der HDE sehr stark auf der Tagesordnung hat, eigentlich als permanente Forderung. Politik schafft klare, einheitliche Wettbewerbsbedingungen. Das ist ein elementares Thema und das ist viel wichtiger als Interventionen in den Prozess, in Kaufprozesse oder in Verhandlungen etc. Dieses Tieftauchen in ökonomische Prozesse und damit auslösend bei vielen Politikern, die Wirtschaft nicht so kennen, ist eine Fehlleitung. Das kann man einfach auch darlegen, indem man sagt, es gibt Schutzinteresse der Verbraucher, ohne Frage, aber die sind schon gut ausgebaut. Wendet euch bitte mehr zu dem Thema Wettbewerbsgleichheit, wettbewerbsgleiche Bedingungen im Gesamten, sowohl im europäischen Binnenmarkt als auch im internationalen, also im globalen Markt, Geschäfte mit Drittländern. Wendet euch den Themen zu. Und da ich ja mit den Landwirten extrem viel diskutiert habe oder auch sehr viel gemeinsame Interessen erkannt habe oder wir auch herausgebildet haben und der Politik vorgetragen haben, nämlich, dass Produkte, die wir produzieren, dann auch ins Ausland exportfähig sind, also im gesamten Ernährungssektor. Umgekehrt eben, dass nicht Importe stattfinden, und zwar reihenweise auch innerhalb der EU, wo deutsche Erzeuger, also gerade Landwirte, diskriminiert werden, weil die viel mehr Mühe und Kosten aufwenden müssen, um ein Produkt rechtssicher herzustellen. Aber da gibt es eine Fülle von Themen, die grenzüberschreitend einfach zu großen Schieflagen im Wettbewerb führen, in der Wettbewerbsgleichheit. Und beim Handel ist es natürlich extrem so, dass die Drittland, vor allen Dingen die aus asiatischen Räumen, die B2C-Importe, dass die natürlich in hohem Maße kritisiert werden, weil die deutschen Händler sagen, wir haben alle Anforderungen zu erfüllen. Der Online-Händler, der hat keine Rückgabeverpflichtungen für Elektrokleingeräte beispielsweise. Oder er überspringt einfach die technischen Anforderungen. Alle die, die nach europäischem, / deutschen Recht notwendig sind, dass die Ware verkehrsfähig ist, mit allen Facetten. Wir sind stationär, wir können auch sofort natürlich beim Wickel genommen werden. Und die Händler, die B2C, also aus Drittländern importieren, die haben auch noch Freigrenzen, was Umsatzsteuer angeht und können natürlich in den Markt Ware hineinpumpen zu Dumpingpreisen, dass wir einfach als Händler damit diskriminiert werden. Und das ist ein großer Strauß von Themen. Das muss extrem geschärft werden in der Politik. Und das ist auch die empfindlichste Stelle, die zu einem Riesenverdruss führt.
Also mit dem Rahmen hier fairen Wettbewerb ermöglichen. Ich glaube, das wird ja auch ein Thema sein, werden das sicherlich hier stark auch beim Deutschen Handelskongress hier hören. Nicht zuletzt Frau Scharner-Wolf, die CEO hier von Otto, wird da sicherlich drauf eingehen. Temu Shein, AliExpress.
Die können das auch viel besser auch im Detail erzählen. Aber wie gesagt, die Eckpfeiler, die muss man permanent wirklich vortragen und penetrieren. Das ist ungerecht im eigentlichen Sinne.
Und wir wollen fairen Wettbewerb, Wir müssen leider auch schon entschlossen auf die Zielgerade eindringen. Ich könnte da noch stundenlang mit dir weitersprechen. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss den Blick wirklich nach vorne richten. Ich finde, wenn wir so einen Zweisprung hier machen, Jeff Bezos hat recht, wenn er sagt, in einer Welt, in der sich fast alles ändert, macht es Sinn, sich an die Sachen zu erinnern, die sich nicht ändern. Was glaubst du, wird gleich sein, wenn wir uns in 5 Jahren hier wieder treffen? Dann haben wir das auch das 100. das IFH Köln dann hinter uns. Wenn wir dann zurückblicken, was glaubst du, wird sich jetzt bleiben wir einfach mal beim Lebensmitteleinzelhandel, was wird sich nicht geändert haben in 5 Jahren?
Ich glaube, dass Kundinnen und Kunden noch mehr auch die Sozialkontakte und das sich wohlfühlen, also die Aufenthaltsqualität von Einkaufsstätten wünschen und noch mehr gutieren. Das ist ein Trend, den wir schon spüren. Das ist auch Ausdruck der Wohlstandsgesellschaft und der älter werdenden Gesellschaft, die natürlich in der Verwendung ihrer Einkommen fragen, ja, was tut mir gut? Und dafür ist der stationäre Handel mit den immer besseren Einkaufsbedingungen das beste Beispiel. Daneben wird es auch die Harddiscounter geben. Das ist auch ein Abbild für die Gesellschaft, die in der Tat nicht üppig teure Lebensmittel kaufen kann, die aber in der Grundversorgung dann auch sehr gut bedient werden. Das ist eine Konstante. Und dass die Qualität der Lebensmittel, die Frische, auch da frische Theken immer noch einen hohen Wert haben. Das wird hin und wieder vom Format abhängig sein, ob sich das noch lohnt oder ob man mehr auf die SB-Form geht. Aber generell wird das eine stabile Größe sein. Und das hindert auch daran, dass der Lebensmittel-Online-Handel große Fortschritte macht. Er wird seine Bedeutung gewinnen, aber er wird irgendwo stagnieren. Prozentzahlen würde ich keine nennen.
Ja, das fand ich ja ganz spannend. Du hattest ja auch erwähnt, auch schon vor 50 Jahren gab es bei euch den Distanzhandel, wahrscheinlich auch eher aus dem Service-Aspekt heraus, wie groß da zu skalieren. Es gibt ja durchaus auch ambitionierte Online-Player immer noch, die versuchen dann eben, denken wir an Picknick, die ja dann auch hier gehen, der Rewe Online-Lieferdienst, da werden wir auch einen Link dazu machen zu Steffi Holl, die ja hier bei uns auch zu Gast war. Die wollen ja weiterhin dann das als Angebot hier noch ausbauen, aber das siehst du dann auch. Ich glaube, aktuell sind wir ja bei 2, irgendwas Prozent Anteil bei Online-Anteil bei Lebensmitteln. Das siehst du jetzt auch keine Explosion.
Keine Explosion, aber eine stetige Entwicklung, weil das wird ja immer besser. Also es geht ja darum, auch zu unterscheiden, also sind es städtische Gebiete, Ballungsgebiete, was sind für Wohnquartiere. Das spielt natürlich alles eine Rolle, aber es ist auch Ausdruck von enormer Vielfalt. Also deutschlandweit ist ja ein extrem vielfältiges Land. Und insoweit kann ich da keine Dogmen draufsetzen. Ich sage, es wird viele Formen des Angebotes geben. Aber die Kernfrage, die du eben schon gestellt hast, was ist denn in 5 und 10 Jahren? Da glaube ich, ist das ein wesentliches Thema. Sozialkontakte, sich wohlfühlen beim Einkauf, auswählen können, die Haptik und die Frische hängt davon sehr stark ab.
Ich fand eins ganz spannend, was du erwähnt hattest, auch, dass hier in der Übergangsphase dann eben parallel Selbstbedienung und die Bedienung an der Kasse dann angeboten hat. Jetzt erleben wir ja auch aktuell, also die Rewe ist ja sehr, sehr aktiv hier, man kann sagen Vorreiter auch bei dem Thema kassenlose Märkte. Jetzt hatten wir hier auch schon diverse Gespräche an der Handelbar, können wir dann auch tatsächlich schön in den Shownotes verlinken mit Professor Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, mit Carsten Plätz von Tante M und auch mit Jörg Hirt von der Rewe hatten wir darüber gesprochen, dass aus Akzeptanzgründen jetzt doch zumeist eben hybride Systeme eingesetzt werden, dass man sagt, wir zwingen den Kunden nicht dazu, Selbstbedienungen zu machen oder dann eben anderen Laden aufzusuchen, wenn er bedient werden will, sondern man bietet ihm beides an der Kasse. Auch bei den kassenlosen Systemen in der Extremform, dass ich Self-Checkout hier dann auch betreibe, vielleicht über QR-Code, der wird auch mit parallel anderen Systemen jetzt betrieben. Jetzt könnte man ja sagen, das, was du sagst, dieser soziale Aspekt führt vielleicht dazu, dass wir auch noch in 5 Jahren überwiegend auch Personen an der Kasse sitzen haben, die abkassieren. Oder glaubst du schon, dass da jetzt der Vorteil jetzt für den Konsumentinnen und Konsumenten so groß ist, dass es so viele eigentlich lieber einen Self-Checkout machen, dass wir darauf dann irgendwann verzichten können, vielleicht sogar schon 5 Jahren entwickeln.
Ja, das glaube ich nicht. Das ist ähnlich wie das Thema, die Diskussion um Bargeld. Wie lange wird es noch Bargeld geben? man sieht ja, das ist ein Prozess. Und die älteren Kunden, die werden sich noch gerne bedienen lassen, auch abkassieren lassen. Also du sagst es schon, die hybriden Formen sind, vor allen Dingen, wenn sie flexibel eingesetzt werden können, das Bild der Zukunft. Also wenn man es jetzt in der Stufe Pick and Go nimmt, indem man sagt, ne, der Kunde kann sowohl Self-Checkout machen als auch ohne Kasse und Kassieren den Laden verlassen. Das sieht man, ich kenne ja die Hintergründe bei der Rewe oder die Ergebnisse in der Struktur. Das ist revolutionär. Es ist vor allen Dingen ein großer technologischer Inputgeber für alle anderen Formen, die jetzt ja skaliert werden können in dem Standardladennetz. Also bei rund 3.500 Rewe-Läden ist es jetzt nicht vorstellbar, dass Pick and Go in 10 Jahren überall verbreitet wird. Aber es ist die Speerspitze. Gut, aber die Mittelform ist ja in der Tat, dass wir heute, also wir jetzt auch konkret aus der Entwicklung des Familienunternehmens, die Self-Checkout-Kassen in der Anzahl ausgeweitet haben, jetzt immer bei den neuen Märkten, sind die proportional schon hälftig. Und da kann dann der Kunde wählen. Und dann schaut man, wie es wird. Aber entscheidend ist das natürlich auch im Hinblick auf Inventurdifferenzen, also konkret Diebstahl, dass man diese Self-Checkout-Zonen enorm sichern muss. Also sicher machen muss. Und da gibt es, da werde ich jetzt auch keinen Geheimnisverrat machen, aber da gibt es schon tolle Ideen, indem man sagt, ja, man kann diese Zone, ohne dass dort Gesetze, was Personenidentität angeht, verletzt werden, sondern dass man in der Tat das so weiter ausbaut. Und das sind wirklich tolle Entwicklungen, tolle Ideen, wie man über Digitalisierung oder Technik, Digitaltechnik, solche Self-Checkout-Zonen noch sicherer macht, eben zur Verhinderung von Diebstahl und Inventurdifferenz. Das ist ja ein großes Momentum, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, also der Handel muss, gerade der Vollsortimentshandel, Supermärkte, größere Supermärkte, die brauchen schon ein großes digitales Gerüst mit allem, was ich ja schon erklärt habe, um im Fortschritt auch leistungsfähig zu bleiben und auch das Thema jetzt wieder Personal, also beschäftigungspolitisch oder aus Sicht des Mitarbeiterschutzes, dass man nicht befürchten muss, jetzt werden die Checkout-Kassen alle automatisiert, digitalisiert und wir haben dann weniger Personal. Wir sagen als Formel, alles, was wir an Personalfreisetzung haben durch Digitalisierung, setzen wir in den Service ein. Der Laden braucht dann auch mehr Hände, die zum Beispiel die Regale immer 1:1 in dieser tiefen Sortierung dann aufrechterhalten oder eben die Bedienungsteile. Wir haben mit Sushi Bar und was so alles an Convenience wächst, das muss bedient werden. Und die einfache Formel ist, also seitdem ich Handel und Bilanzen kenne, Handelsbilanzen kenne oder auch Steuerbilanzen, haben wir einen stetigen Fortschritt von Personalkosten im Prozent vom Umsatz, immer. Und die Händler, die Discounthändler ja auch. Ja, also es ist von der Beschäftigtenseite her eine Befürchtung, die nicht erfüllt wird, dass wir Personal abbauen durch Digitalisierung, bin ich fest von überzeugt.
Die allerletzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort, was schwierig ist, weil ich würde gerne noch ein bisschen weiter vorausblicken zu eurem nächsten Jubiläum. 11 Jahre weiter nach vorne. Da wirst du wahrscheinlich mir auch nicht verraten können, wie so ein Markt dann bei euch da aussehen wird. Aber meine Einschätzung wäre, der intensive Wettbewerb wird zu Effizienz auf der einen Seite zwingen, aber auf der anderen Seite wird er euch dann auch dazu zwingen, den Kundinnen und Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten, als es heute schon der Fall ist.
Ja, so kann man es genau auf den Punkt bringen.
Josef, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine vielen Insights, die du mit eingebracht hast. Hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe eine Menge gelernt. Dankeschön.
Vielen Dank, Kai.
Das war die heutige Handelbar mit Josef St. Johanser, Mitinhaber von Rewe Pets, langjähriger Rewe-Vorstand, langjähriger Präsident des HDE und heutiger Ehrenpräsident und last not least natürlich Präsident unserer IFH-Förderer, nur mit unheimlich viel Erfahrung, der aber trotzdem stets den Blick nach vorne gerichtet hat und eins eindringlich klar gemacht hat: der Kunde entscheidet, und zwar jeden Tag.
Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Wir wünschen euch frohe, besinnliche Weihnachtstage und alles erdenklich Gute für 2026. Und auch zu Beginn des Jahres sind wir wieder mit der Handelbar für euch da. Dann begrüßen wir an dieser Stelle wieder Professor Dr. Werner Reinhartz, mit dem wir auf das Handelsjahr 2026 blicken und welche Rolle dabei der KI zukommt. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.